Ja, ihr Lieben, Johannes 16, wir hatten letztens bis 11 und da wollte ich jetzt Fortsetzung machen von 13 bis 15. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen, denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grunde sage ich, was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Ja, ihr Lieben, es geht hier einfach darum, der Heilige Geist wirkt in uns und möchte auch in uns wirken. Und wieso wird der Heilige Geist in der Bibel eigentlich nicht so häufig erwähnt, wie der Vater und der Sohn? Und darauf gibt es eine einfache Antwort. Er will die Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst lenken. Ebenso wie der Sohn Gottes sich freiwillig dafür entschied, die Aufgabe des leidenden Knechtes zu übernehmen, um dadurch Gottes Volk zu erlösen. So hat sich auch der Heilige Geist entschieden, das Werk der Heilung der Gläubigen zu übernehmen und als ihr Beistand zu fungieren. Und da es die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, Christus zu verherrlichen und uns in sein Ebenbild zu verwandeln, will er sich nicht in den Vordergrund schieben und die Aufmerksamkeit nicht auf sich beziehen. Und diese freiwillige übernommene Rolle des Geistes beim Erlösungswerk hat zur Folge, dass die Zeugnisse über seine Personalität und Göttlichkeit nicht so zahlreich sind, wie die über den Vater und über den Sohn. Wir müssen uns mit zwei Themen befassen, wenn wir das biblische Zeugnis über den Heiligen Geist betrachten. Aufgrund der Tatsache, dass einige seine Personalität bestreiten, müssen wir nachweisen, dass der Heilige Geist nicht bloß Kraft und Macht ist, sondern tatsächlich eine Person. Und dann müssen wir den Beweis erbringen, dass er eine ewige Persönlichkeit ist, die zusammen mit dem Vater und dem Sohn die göttliche Dreieinigkeit bildet. Also er, nicht es. Und woran können wir erkennen, dass der Heilige Geist eine Person ist? Auf dieselbe Art und Weise, wie wir nachweisen, dass der Vater oder der Sohn Personen sind. Einer der eindeutigsten Hinweise darauf, dass der Heilige Geist eine Persönlichkeit ist, zeigt sich in der Tatsache, dass er im Blick auf sich selbst das persönliche Fürwort verwendet. Mein Personsein wird ja daran erkannt, dass ich von mir selbst als ich und mir spreche. Und der Heilige Geist spricht auch von sich, ebenfalls auf diese Weise. Als der Geist Barnabas und Saulus zum Missionsdienst berief, hat er auf diese persönliche Art und Weise getan. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Apostelgeschichte 13,2. Und dieser Auftrag ist ein Werk für den Herrn. Oder Apostelgeschichte 10,19,20, während Petrus noch über die Vision nachdachte, sprach der Heilige Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Darum steh auf, steig hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Also der Geist spricht zu Petrus, verwendet wieder ein persönliches Fürwort, ein Hinweis auf sein souveränes Handeln. Und als er die Männer zu Petrus sendet, eine unpersönliche Kraft kann Menschen nicht senden, kann nicht sprechen, kann nicht handeln. Und ebenso wird der Heilige Geist von Jesus als Person bezeichnet. Denn als er die Apostel darüber belehrte, welche Aufgaben der kommende Geist haben wird, sagt der Herr: Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, wird der von mir Jesus Zeugnis geben. Johannes 5, 26. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus tun. Er wird das sagen, was er hört, haben wir eben schon gehört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Also der Geist gibt Zeugnis von dem Herrn Jesus Christus. Und der Geist führt die Jünger. Er spricht und er verkündet zukünftige Ereignisse. Er verherrlicht Christus. Und dass der Heilige Geist spricht, sehen wir immer wieder in der Bibel. Auf besondere Weise erkennen wir dies in der Fürsprache des Geistes für die Gläubigen. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Römer 8. Der Geist regiert auch in der Gemeinde souverän. Er setzt in ihr Älteste und Aufseher ein, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch sein Eigenblut erworben. Und der Geist ist auch ein Zeuge. Wir sind Zeugen für das alles, wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und ein anderer entscheidender Beweis für die Persönlichkeit des Geistes ist seine Aufgabe, den Gläubigen die Liebe Gottes zu offenbaren. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5. Wie können wir solch eine Aussage verstehen, wenn der Heilige Geist keine Person ist? Kann die Liebe in unseren Herzen durch eine unpersönliche kosmische Kraft ausgegossen werden? Liebe verlangt ihrem Wesen nach, dass derjenige, der sie schenkt, eine Persönlichkeit ist. Paulus nimmt dieses Thema an anderer Stelle auf. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Römer 15. Und in Matthäus 28, 19 steht ja, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir können die Persönlichkeit des Geistes ferner bei der Lehre Jesu über die Sünde gegen den Heiligen Geist erkennen. Sowohl Matthäus und Markus überliefen uns diese Worte des Herrn. Darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar jede Gotteslästerung, kann den Menschen vergeben werden. Wenn aber jemand den Geist lästert, wird ihm nicht vergeben werden. In dieser und auch in der zukünftigen Welt nicht. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, das kann vergeben werden. Aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Da steht ja auch nochmal, um das auch noch klar zu machen, in Matthäus 12, 22 und 23, worum es überhaupt ging, um den Heiligen Geist, die Sünde. Ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Jesus heilte ihn und der Mann konnte wieder reden und sehen. Die Menge war außer sich vor Staunen und alle fragten sich, ist er etwa der Sohn Davids? Und als die Pharisäer das hörten, sagten sie, wisst ihr, wie der die Dämonen austreibt? Er tut das mit Hilfe von Beelzebub, dem Obersten der Dämonen. Ja? Also, wer den Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er ist einer ewigen Sünde schuldig. Und jeder wird sofort verstehen, was Jesus meint, wenn er davon spricht, der etwas gegen den Menschensohn sagt. Die Pharisäer haben dies während seines ganzen Dienstes getan. Ihre Gotteslästerung war gegen ihn persönlich gerichtet. Und im gleichen Atemzug spricht er von dem, der gegen den Heiligen Geist redet. Sie weist darauf hin, was sie dadurch in Wirklichkeit den Heiligen Geist beschuldigen, die Werke des Teufels zu tun. Und dies zeigt eine solche geistliche Blindheit und Verderbtheit, dass der Herr davor warnt, dass sie eine ewige Sünde begehen, wenn sie den Geist Gottes lästern. Man kann den Geist nicht nur lästern, man kann auch beleidigen. Wenn nun aber jemand die Ehre des Sohnes Gottes mit Füßen tritt, wenn er das Blut des Bundes entweiht, durch das er geheiligt wurde, und damit den Heiligen Geist verhöhnt, durch den er Gottes Gnade erkannt hat, meint ihr nicht auch, dass da jemand eine noch viel härtere Strafe verdient? Und ebenso kann der Geist betrübt werden. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Epheser 4,30. Eine unpersönliche Kraft kann man nicht betrüben, verhöhnen oder verletzen. Ebenso wenig kann eine bloße Kraft oder Macht die Gläubigen für den Tag der Erlösung versiegeln. Doch das stärkste Zeugnis für die Personalität, ja für die Göttlichkeit des Heiligen Geistes, erkennen wir daran, dass er den Gläubigen in der Gemeinde Gnadengaben verleiht. Paulus erklärt den Korinthern, dass den Gliedern des Leibes Christi unterschiedliche Gaben zugeteilt werden, aber es gibt nur eine Gemeinde, einen Leib. Und die Einheit der Gemeinde kann man unter anderem daran erkennen, dass es nur eine Quelle dieser Gaben gibt, den Geist Gottes. 1. Korinther 12, 9 bis 11 steht ja, einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist gegeben, ein besonderes Maß an Glauben, und wieder ein anderer bekommt durch den einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dadurch befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Und das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden und den anderen das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Es gibt nur den einen Heiligen Geist, der den Erlösten jede einzelne dieser Gaben verleiht. Und er verteilt sie nicht so, wie uns das wünschen. Vielmehr gibt er sie so, wie er sie will. Wir sehen hier eindeutig, dass der Geist souverän und weise der Gemeinde seine Gaben zuteilt, wie er will, und das weist ihn ganz klar auch als Person aus. Man kann zu Recht anführen, dass nachdem man die Persönlichkeit des Geistes nachgewiesen hat, damit auch die Frage an seiner Göttlichkeit geklärt ist. Wenn es vom Geist Gottes heißt, dass er allgegenwärtig und allwissend ist, da sehen wir in Psalm 139,7, wo soll ich hingehen vor dem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Und 1. Korinther 2, 10, ist weit weg, Moment, das ist eine ganz richtige Sache. 1. Korinther 2, 10 bis 16. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den Menschengeist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je gegründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Und darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er sich selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass seine Gedanken nicht verborgen sind. Also es sind schon interessante Stellen auch. Ne? Der Geist ist auch aktiv, da müssen wir auch sehen, an der Schöpfung beteiligt ist. Das ist 1. Mose 1, 2. Es gibt ja viele, die darüber diskutieren, aber gut, wenn da auch ja Gott sagt, wir haben gemacht, man kann es jetzt sagen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich sage das jetzt mal so offen, ehrlich. Ne? Und lasset uns, sagt Vater im Himmel. Und wenn wir die Dreieinigkeit haben, ist das für mich nicht so normal. So ist es, so bleibt. Dann kann man diese Beschreibung kaum auf ein untergeordnetes Wesen anwenden. Außerdem lässt die Tatsache, dass dieser Geist den einen göttlichen Namen mit dem Vater und dem Sohn teilt, keinen Zweifel an seiner Göttlichkeit. Apostel Petrus sagte in Apostelgeschichte 5, Hananias, das ist wieder so eine Stelle, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war doch dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. So, jetzt ist die Frage, wen hat Hananias denn nun belogen? Den Heiligen Geist oder Gott? Beide. Denn den Geist zu belügen bedeutet, Gott zu belügen. Das ist das Entscheidende. Und keine Prophetie hat hier ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag geredet. Und wegen dieser übernatürlichen Leitung spricht man zu Recht davon, dass der Geist in den Schriften redet. Aber es ist ebenso wahr, dass die Schriften Gott gehaucht und somit das Reden von Gott selbst sind. Und da man den Geist nicht von der Bibel trennen kann, und da sie tatsächlich auch Gottes Wort ist, können wir daraus nur eine logische Schlussfolgerung ziehen. Der Geist ist auch vollkommen Gott. Und in Markus 13, 11 steht, wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Und hier verspricht der Jesus, dass der Heilige Geist für seine Nachfolger eintreten wird, wenn sie vor Gericht stehen. Matthäus 10, 20. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist des Vaters wird durch euch reden. Und hier sehen wir, dass der Geist eures Vaters ist, der in Zeiten der Verfolgung durch die Gläubigen spricht. Ist das denn nicht super, Leute? Ja? Und Lukas 21, 15, meint nicht, ihr müsst euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt, denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben, und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Hast du diese Weisheit schon erlebt? Dass alles platt, fertig ist? Ich bin mal von einer Studentengruppe, die wollten mich prüfen, hatten mich auf irgendetwas, wollten sie mich reinlegen. Ich sage, okay, das ist deine Sache, mir ist das egal, ne? Aber um deines Namens willen. Ich konnte denen die Antwort nicht geben, ich wusste es nicht. Aber ich sage, hey, ich vertraue auf dich, auf deinen Geist. Der Geist gab mir eine Antwort und da waren die alle platt. Die haben mich nie mehr auf die Spur bringen wollen. Die waren fertig, die waren fix und alle. Woher weiß er das denn? Ja. Ich wusste es nicht. Und das sind dann solche Dinge, ne? Ja, oder eine andere Geschichte auch, wo der Geist wirkt, sagt ja, der Geist wirkt ja unter uns. Ich kann Koreanisch singen. Die Koreaner sind nicht hier jetzt, ne? Aber ich kann nicht Koreanisch sprechen. Interessant, ne? Die Sache war so, wir haben ein koreanisches Ehepaar gehabt, Die hatte ein Kind, war so alt wie unsere jüngste Tochter, und die spielten dann miteinander. Wir haben Kontakt gehabt und wir hatten viel Kontakt, weil sie ja Deutsch lernen wollte. Die Frau konnte ja Deutsch. Und dann haben die ein Baby gekriegt. Und durch das sie nachts arbeiten ging im Krankenhaus und er tagsüber Mathematik am Studieren war in der Uni, ist das passiert, dass sie im Schlaf das Baby erdrückt hat. Das war ganz schlimm. Ne? Und dann war die Beerdigung, da war ich auch dabei. Da haben die Koreaner gesungen. Und stellt euch vor, ich konnte Koreanisch singen. Ich kann doch kein Koreanisch. So kleine Dinge erlebt man auch immer wieder. Und das meine ich jetzt einfach. Ne? Das ist das. Ne? Ja, so ist schon schlimm, aber Gott wirkt, wie er will. Ne? Und hier steht ganz klar, hier verspricht Jesus ganz klar, dass er selbst ihnen die rechten Worte geben wird. Wir haben hier keinen Widerspruch zu dem, was in den anderen Evangelien berichtet wird. Vielmehr kann man an diesen Bibelstellen die gegenseitige Durchdringung der göttlichen Person erkennen. Ebenso wie in der Verheißung des Herrn. Bei den Gläubigen zu sein, wenn jemand mich liebt, sagt Jesus Christus, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und Jesus verspricht, dass der Vater und er selbst bei denen wohnen werden, die ihn lieben und sein Wort halten. Also die wahren Jünger. Doch wie tut der Herr dies? Er tut es durch seinen Geist, den er an seiner Stadt sendet. Das ist der entscheidende Punkt in den beiden Kapiteln von Johannes 14, 16. Jesus sendet einen anderen Helfer, einen Beistand, der in Ewigkeit bei den Gläubigen sein wird. Und dieser Beistand ist der Heilige Geist. Aber die Gemeinschaft der Dreieinigkeit ist so innig, die Einheit so vollkommen, dass wenn der Heilige Geist in uns wohnt, das gleichbedeutend damit ist, dass der Vater und der Sohn Jesus Christus für immer bei uns sind. Kannst du nicht trennen. Und so eng ist diese Verbindung dieser Personen, dass Paulus den Heiligen Geist in einem Atemzug als den Geist Gottes und den Geist Christi bezeichnen kann. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da, ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn, das ist auch klar, denn wenn jemand den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Und diese gewaltige lebensspende Person, der Geist Gottes, derjenige, der dem Volk Gottes das geistliche Leben bringt. Wie oft lesen wir in der Bibel die Fülle des Geistes? Seid voll des Heiligen Geistes. Da frage ich euch, seid ihr heute Morgen voll des Heiligen Geistes? Ist die Fülle so in euch? Ihr wisst ja nicht hin, wo mit eurer Freude, weil der Geist Gottes in euch ist und ihr könnt es nicht mehr aushalten, ihn zu loben. Ja, diese gewaltige lebensspende Person, der Geist Gottes, ist derjenige, der uns das Leben bringt. Er ist der, der in uns die Wiedergeburt bewirkt. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren, Johannes 3,6. Er hat uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, ja, die er bewirkt. Und deshalb konnten die ersten Christen den Heiligen Geist zusammen mit dem Vater und dem Sohn danken. Wie in 2. Korinther 13, 13 steht, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist es jetzt ja. Ne? Dann habe ich noch eine kleine Bibelstelle, und zwar Johannes 4, 23 und 24. Das ist mir auch ganz sehr wichtig. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. Und so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen in dem Geist und in der Wahrheit anbeten. Also den Vater anbeten. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Und der Geist ist darum da. Und da müssen wir immer wieder sagen, welch einen Reichtum wir haben, Jesus Christus in dir. Und ein wahrer Christ ist nur derjenige, der den Heiligen Geist empfangen hat und kein anderer. Denn wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und nur, welche der Geist Gottes antreibt oder vollmacht, die sind Gottes Kinder. Wer aber hat den Heiligen Geist, der ist nur an den Auswirkungen erkennbar, die allerdings bei dem einen deutlicher ans Licht treten als bei dem anderen. Doch da muss man sich auch nicht gegenseitig anspornen oder so. Es gibt ja dieses tolle Wort, doch der Herr kennt die Seinen. Er kennt dich, er kennt mich und er gibt dir das und dir das. Und das ist der entscheidende Punkt und die Gemeinde trägt alles schön zusammen. Wo aber Gottes Geist ist, da schafft und wirkt er auch. Er deckt dem achtlosen, selbstgerechten Menschen seine Sünde und Verlorenheit auf. Er öffnet Wunden, um das Innere des Menschen zu heilen. Ich sage immer gerne, der Heilige Geist, der deckt auf, das Blut Jesu Christi deckt zu. Aber das ist wichtig, dass es aufgedeckt wird, damit Christus das wieder zudecken kann durch sein Sterben am Kreuz. Ja. Der Heilige Geist verändert den Menschen, der bisher die Sünde genossen hat und flößt ihm eine tiefe Abscheu gegen die Sünde ein, sodass er nun mit aller Kraft vor ihr flieht. Er, der zuvor sein eigenes Leben geliebt hat, sehnt sich nun danach, von diesem sündigen Todesleib befreit zu werden. Der Heilige Geist zeigt ihm Jesus Christus als den einzigen und den vollkommenen Weg, der Heiland, der in die Welt gekommen ist, um verlorene Sünder zu retten. Er treibt ihn an, bei Christus seine Zuflucht zu suchen. Und er findet sie auch. Und ihn um Rettung anzuflehen. Und wer aufrichtig nach Christi Gnade ruft, dem wird sie auch geschenkt werden. Christus selbst wird ihm die nötige Zuversicht und Freude schenken, so dass der Gläubige sich seine Rettung in ihm ganz, ganz sicher sein darf. Doch hier hört Gottes Geist nicht auf zu wirken. Er führt sein Werk der Erleuchtung, der Demütigung und Züchtigung fort. Ich weiß, Zucht will heute keiner mehr hören. Das ist ganz wichtig. Steht in der Bibel immer wieder drin. Er tröstet, er heiligt, er erneuert und macht die Seele bereit und nützlich für das Erbe der Heiligen, das er zur Zeit von Gott festgesetzten Zeit von ihm empfangen wird. Und das ist es, was der Heilige Geist bewirkt, wie er aus einem geistlich toten Menschen ein lebendiges Gotteskind macht. Und was jeder erfahren muss und erfahren wird, der Rettung finden will. Und hier wird ein alter Spruch, demutsvoll flehe ich zu dir, Vater, send ihn auch zu mir, dass er meinen Geist erneuere und in dir zum Tempel weihe. Zum Schluss, der Heilige Geist macht den Herrn Jesus Christus groß. Nur durch ihn können wir anbeten. Nur durch ihn können wir die Bibel verstehen. Und ohne ihn können wir Gott nicht gefallen. Nur durch den Heiligen Geist können wir Gott und Christus erkennen. Und wie der Geist die Aufgabe erfüllt, hört auf, Gott verfügt über alles. Man darf alles empfangen von Gott und Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Und der Geist ist der Geist der Wahrheit. Und das möchte ich auch nicht trennen. Ich für mich persönlich nicht. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich kann nur immer sagen, Herr, mein Gebet ist, dass du durch deinen Heiligen Geist mich immer mehr veränderst und mich immer schön klein hältst und nicht groß werden lässt. Das ist immer das Gebet, was ich mir wünsche. Und dann sagen wir Amen.